Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Schräglage. Der Talk zur Motorrad-WM. Mit Andreas Thies und den Experten von motorsporttotal.com auf meinsportpodcast.de.
Das erste von zwei Rennen in Aragon ist beendet, wurde am Wochenende ausgefahren. 10 von 14 Rennen der laufenden Saison sind damit jetzt absolviert im MotoGP. Und wir blicken mal zurück hier auf das Wochenende bei meinsportpodcast.de im Schräglage-Podcast. Mein Name ist Malte Asmus, ich bin die Urlaubsvertretung von Andreas Thies, aber aus der Standardbesetzung dieses Podcasts sind natürlich mit dabei die Kollegen Juliane Ziegengeist und Gerald Dirnbeck von unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo, servus.
Ihr seid mit dabei. Am Wochenende war einer nicht dabei, der schmerzlich vermisst wurde. Valentino Rossi in Aragon nicht am Start. Juliane, der wurde positiv auf Covid-19 getestet. Wie geht's ihm denn jetzt?
Also er hat am Donnerstag, als die Hiobsbotschaft ihn und auch uns erreicht hat, über ja Gliederschmerzen und Kopfschmerzen, Fieber geklagt. Aber ihm geht's wohl mittlerweile ein bisschen besser. Er hat das wie eine schlimme Grippe beschrieben. Aber es war natürlich für ihn und auch für das Team und alle in der MotoGP-Welt ein Schock, dass es nun ausgerechnet den Superstar der Szene trifft. Wir hatten ja schon in der Moto2 den Fall mit Jorge Martin, der mehrere Rennen ausgefallen ist. Jetzt hat es eben auch in der MotoGP einen Fahrer getroffen und mit Valentino Rossi so das größte Aushängeschild der Szene. Er konnte das Rennwochenende eben nicht teilnehmen, befand sich in Quarantäne zu Hause in Tavuja und wird dort auch noch die nächsten paar Tage verbringen und auch beim zweiten Rennwochenende fehlen, weil es gibt ja diese Quarantäneregel mit den 10 Tagen und dann muss er erst ein negatives Testergebnis vorweisen und deswegen geht sich das mit dem nächsten Rennwochenende nicht mehr aus. Mhm. Ist natürlich bitter für ihn. WM-Kampf ist jetzt natürlich komplett außer Reichweite geraten für ihn. Und nach den 3-0ern, die er ja in den letzten 3 Rennen, wo er angetreten ist, geschrieben hat, ist es doppelt bitter, dass er jetzt eben die nächsten 2 Rennen gar nicht erst teilnehmen kann. Aber Mai, am Ende des Tages ist es am wichtigsten, dass er sich auskuriert und dann wieder voll bei Kräften ist, wenn er zurückkommen kann.
Ganz genau. Gerald, sein Team verzichtet darauf, einen Ersatzfahrer nachzunominieren, auch wenn er in der nächsten Woche dann auch nicht fahren kann. Man hatte ja erst schon gedacht, Testfahrer Jorge Lorenzo könnte vielleicht zum Einsatz kommen. Warum läuft das bei Yamaha anders?
Ja, es wäre natürlich eine große Geschichte gewesen, wenn wir doch Jorge Lorenzo bei einem Grand Prix erleben würden. Das wird eben nicht passieren. Und auf der einen Seite ist das Reglement. Also es gibt hier auch unabhängig von Covid-19 und Corona-Situation, die Regel, dass wenn ein Fahrer verletzt ausfällt, dass man erst nach 10 Tagen einen qualifizierten Ersatzfahrer aufbieten muss. Also dadurch, dass es am Donnerstag bekannt wurde und man 10 Tage hinzurechnet, muss Yamaha vom Reglement her keinen Ersatzfahrer aufbieten. Sie können natürlich, müssen aber nicht, ja, vom Reglement. Anders ist es dann nachher in Valencia. Sollte Rossi da nicht fahren können, muss Yamaha einen Ersatzfahrer aufbieten. Aber jetzt im konkreten Fall haben sie sich dagegen entschieden, Jorge Lorenzo zu nehmen. Es gab ja den Test in Portimao vor kurzem und da ist er gefahren 2 Tage lang. Aber es haben auch alle gesehen, dass seine Rundenzeiten jetzt nicht wirklich konkurrenzfähig waren. Also da war hier teilweise 3-4 Sekunden langsamer als die Testfahrer, ja. Und da wurde er noch nicht einmal voll auf Zeit gefahren, ja. Also wenn da jetzt ein Fabio Quartararo eine Zauberrunde im Qualifying rauswirft, dann schaut es halt für Lorenzo nicht so gut aus, ja. Das war halt schon die bittere Realität. Rossi hat auch gemeint, wenn Lorenzo in Zukunft auch Yamaha-Testfahrer sein möchte und das ganze Projekt wirklich etwas bringen soll, dann muss er mehr trainieren, dann muss er auch mehr fahren, dann muss er während der Saison, also während dem Jahr, wenn er nicht MotoGP testet, auch mit anderen Motorrädern fahren. Und im Prinzip hat der Lorenzo zwischen Februar und jetzt dem Portimao-Test das Leben als MotoGP-Rentner genossen, wenn man sich so seinen Instagram-Feed ansieht. Ja, also da hat sich eben Yamaha dagegen entschieden, ihn raufzusetzen.
Also mit einem Mann weniger dann quasi unterwegs. Juliane, dieser Covid-19-Fall von Valentino Rossi, was bedeutet der oder was hat der vielleicht am Wochenende auch für das Hygienekonzept des Grand Prix bedeutet? Hatte das irgendwie eine Auswirkung? Hat man da irgendwie reagieren müssen?
Also bisher hat das Hygienekonzept ja immer ganz gut funktioniert und es ist auch davon auszugehen, dass sich Rossi jetzt nicht im Umfeld des Paddocks angesteckt hat, sondern zu Hause, weil er ist, als er von Le Mans weggereist ist, noch negativ getestet worden. Er hat zwar gesagt, er hat sich zu Hause mit niemandem getroffen und alle Hygienevorschriften und Kontaktbeschränkungen beachtet, aber so komplett davor gefeit ist man eben nie und nun hat sie ihn erwischt. Aber es haben alle in Reaktion auf diesen Vorfall gesagt, dass sie jetzt noch bewusster, noch vorsichtiger mit der ganzen Corona-Situation umgehen werden, weil es sind eben noch 4 Rennen, davon eben die letzten 3 wieder Tripleheader, also an direkt aufeinanderfolgenden Rennwochenenden. Und wenn es da einen mit so einer Corona-Infektion erwischt, dann ist natürlich der Kampf um den Titel, um Rennsiege, Geschichte und man kann das komplett abschreiben. Und deswegen wollen jetzt alle noch ein bisschen vorsichtiger werden, soweit das denn geht. Nichtsdestotrotz haben wir mitbekommen, dass einige Fahrer jetzt zwischen diesen beiden Aragon-Rennen trotzdem nach Hause fliegen, also nicht im Paddock bleiben, sich nicht an oder im Umfeld der Rennstrecke aufhalten. Gut, das muss im Endeffekt jeder für sich selber entscheiden. Es ist ja nicht verboten, solange sie sich zu Hause auch an die entsprechenden Regeln halten. Einige haben sich aber tatsächlich auch bewusst dagegen entschieden, jetzt irgendwie nach Hause zu fahren. Sie bleiben an der Rennstrecke. Und das ist wahrscheinlich auch das Sicherste, sich da in dieser Blase aufzuhalten, die das Paddock ja aufgrund der strengen Hygienemaßnahmen ist. Da ist wahrscheinlich das Risiko, sich das irgendwie einzufangen, am geringsten, muss man tatsächlich sagen. Aber sie sind jetzt alle, glaube ich, nochmal doppelt sensibilisiert und doppelt vorsichtig nach dieser Botschaft.
Dann gucken wir mal auf das Rennen, auf den sportlichen Teil des Rennens zurück, auf dieses Rennen ohne den Doktor. Alex Rins gewinnt auf Suzuki vor Alex Marquez auf Honda und seinem Suzuki-Teamkollegen Joan Mir, der dann auch durch diesen dritten Platz die WM-Führung übernommen hat, weil Fabio Quartararo auf Petronas Yamaha nicht in die Punkte fahren konnte. Das ist jetzt ganz grob verkürzt zusammengefasst, das, was am Wochenende auf der Piste passiert. Es ist natürlich noch viel mehr passiert, aber das ist das nackte Ergebnis und das liefert uns im Grunde auch schon mal die Hauptthemen dieses Podcasts. Arbeiten wir das doch der Reihe nach mal ab. Gerald, 2 Suzukis auf dem Podium, erstmals ein Suzuki-Sieg in dieser Saison, dazu jetzt die Spitze der WM-Wertung, also Mir, obwohl der noch nicht gewonnen hat, mit konstanten Podiumsplätzen dann eben diese Spitze erklommen. Was hat denn jetzt in Aragon den Ausschlag gegeben, dass Suzuki dann am Ende tatsächlich auch den Sieger stellt?
Ja, die Stärke von der Suzuki einfach, dass sie einfach ein konstantes Renntempo fahren können, dass die Reifen nicht so extrem einbrechen wie bei anderen. Und dass sie einfach im Rennen einfach immer da sind und eben diese Konstanz durchziehen können. Und wir haben jetzt oft darüber gesprochen, dass Suzuki bessere Startpositionen braucht. Joan Mir hat das jetzt bewiesen mit Startplatz 6. Alex Rins war nur 10. Aber der hat so einen Raketenstart hingelegt, dass er gleich in den ersten Runden vorne in der Spitzengruppe dabei war. Also das war sicher ein Schlüssel für den Sieg. Und wenn die Suzukis von Anfang an vorne dabei sind, dann können sie das einfach auch zu Ende fahren, ja, während sie, wenn sie bei den anderen Rennen von weiter hinten gestartet sind, haben sie aufgeholt und waren dann am Ende da, dann hat es dann aber oft nicht mehr ganz gereicht, um wirklich noch um den Sieg kämpfen zu können oder den Führenden angreifen zu können. Und jetzt waren sie von Anfang an vorne dabei und wenn wir uns ehrlich sind, abgesehen von Alex Marquez, der einfach eine Riesenüberraschung wieder war und jetzt im Trockenen auch bestätigt hat, dass er wirklich in die MotoGP gehört und zu einem Top-Team gehört, waren eigentlich alle anderen chancenlos, ja, gegen Suzuki. Also speziell Yamaha im Training waren die wieder super, super stark unterwegs, aber im Rennen kein Podestplatz, schon enttäuschend für Yamaha. Mhm. Und Suzuki ist dabei, du hast die WM angesprochen und ich finde vor allem die Teamwertung so interessant, ja, weil da haben sie jetzt die Führung von Petronas Yamaha übernommen und man muss aber auf der anderen Seite bedenken, Joan Mir hat noch kein Rennen gewonnen. Jetzt hat Rins ein Rennen gewonnen, fährt aber die halbe Saison verletzt, ja, und trotzdem führen sie die Teamwertung an, ja. Das finde ich wirklich bemerkenswert, muss ich dir ehrlich gesagt sagen.
Juliane, ist das ein Fingerzeig dann auch für die nächsten Wochen? Gut, nächste Woche an gleicher Stelle, da ist Suzuki dann wahrscheinlich wieder Favorit.
Ich glaube schon, also wir reden ja und schwärmen ja schon die ganze Zeit von der Suzuki, die einfach das beste Gesamtpaket zu sein scheint, auf allen Strecken, bei allen Bedingungen. Und wie Gerald schon gesagt hat, wenn sie es eben im Qualifying mal nicht ganz verdatteln und relativ weit vorn starten oder einen guten Start erwischen und sich nicht erst mühsam durchs Feld kämpfen müssen, dann sind sie eben von vornherein an der Spitze dabei und können so ein bisschen das Rennen diktieren, wie es ja auch bravourös gemacht hat in dem Fall. Und ich denke, die Strecken, die noch kommen, die liegen dem Bike. Mir hat sich natürlich jetzt mit dieser WM-Führung in eine einerseits komfortable, andererseits vielleicht auch ein bisschen Drucksituation gebracht. Jetzt ist eben er der Gejagte. Er jagt selber noch diesen ersten Sieg hinterher. Wir müssen ja sagen, für Suzuki überhaupt war es in dieser Saison überhaupt erst der erste Sieg, umso beeindruckender ist, wo sie in der Teamwertung und eben jetzt auch in der Fahrerwertung in der WM liegen. Und ich warte da ehrlich gesagt, ich erwarte da noch viel. Und das hat auch die Konkurrenz jetzt mitbekommen. Also Andrea Dovizioso, der ja jetzt auch noch Chancen auf den Titel hat. Ich meine, auf Platz 4 mit nur 15 Punkten Rückstand hat er immer noch alle Möglichkeiten, aber er sagt, gegen die Suzukis wird es einfach mega schwer, weil die im Rennen einfach immer eine sehr gute Pace haben, vor allem in der zweiten Rennhälfte allen anderen ein Stück weit voraus sind durch das reifenschonende Fahren und das dürfte den anderen noch ziemliches Kopfzerbrechen bereiten für den Rest der Saison. Also die sind jetzt auf alle Fälle, wie gesagt, die Gejagten und so mit dem Titel vor Augen, ist alles möglich für die Blauen.
So ganz hat Alex Rins den Titel, obwohl er Siebter in der Rangliste ist, auch noch nicht abgeschrieben, hat allerdings auch gesagt, wenn ich das tatsächlich jetzt noch schaffen sollte im Endspurt, dann wäre das doch schon eine große Überraschung. Der Titelgewinn von Joan Mir, keine so große Überraschung, aber was fehlt ihm denn, Gerald, noch, damit er auch mal einen Sieg einfährt?
Ich glaube, er macht es eigentlich richtig, weil er schaut, dass er in jedem Rennen das Maximum herausholt und einfach immer... Er ist jetzt fast, denke ich, immer auf dem Podium gewesen, auch außer bei dem Regenrennen in Le Mans, was eben ein außertourliches Rennen war mit dem Regen in nassen Verhältnissen. Und wenn du permanent am Podium bist und dort immer anklopfst, dann wird das erste Sieg einfach irgendwann einmal passieren. Und wenn du einmal anfängst zu gewinnen, dann passiert es halt oft, dass dann eine Siegesserie gestartet wird. Ja, haben wir schon oft erlebt im Motorsport. Und ich glaube, es ist auch nur eine Frage der Zeit, wenn er einfach so weitermacht. Ja, und du kannst auch mit nur Podestplätzen Weltmeister werden. Ja, wir sehen gerade, dass er die WM anführt. Und ich glaube, wie gesagt, es fehlt wirklich nicht viel. Ich dachte eigentlich, ehrlich gesagt, vor dem Rennen gestern, dass er hier die Chance hat zu gewinnen. Aus dem Grund, weil er weiter vorne gestartet ist als Alex Rins. Aber dann hat Rins so einen Raketenstart hingelegt, dass die Situation umgedreht war. Aber wie gesagt, Suzuki sicher, Aragon 2 werden sie sicher wieder ein Wort mitreden um einen Sieg und Podest auf jeden Fall. Dann kommt Valencia, das ist eine Strecke, die ihnen auch entgegenkommen sollte. Ja, sehr kurvig, sehr technisch, nicht extrem lange Gerade. Also da könnten die echt eine große Rolle wieder spielen. Ja, Portimao am Ende ist Neuland für alle, da müssen wir abwarten. Aber mit Aragon 2 und plus die beiden Rennen in Valencia, da könnte sich schon mir schon einen Grundstein legen, ja, um wirklich Weltmeister zu werden.
Mhm. Eventuell eben Weltmeister, ohne je ein Rennen gewonnen zu haben in der Saison. Juliane, hätte das aus deiner Sicht dann so ein Weltmeistertitel ein Makel, wenn man den ohne Sieg einfahren würde?
Für mich wäre das kein Makel, ehrlich gesagt. Für den Fahrer ist es vielleicht so ein bisschen ein Wermutstropfen, weil man das natürlich gerne mit einem Sieg krönen würde, kann ich mir vorstellen. Aber am Ende gewinnt der mit der besten Konstanz. Und das ist nun mal, wenn wir uns das Gesamtklassement angucken, Joan Mir, der stand 1, 2, 3, 4, 5 Mal auf dem Podium, war außer in Frankreich und bei seinen beiden Ausfällen ganz zu Beginn der Saison nie schlechter als Fünfter. Mhm. Also er liefert halt immer ab, ist immer dabei, holt das Beste raus und das macht am Ende eben den Unterschied. Die anderen, wie jetzt zum Beispiel ein Fabio Quartararo, der hat jetzt eben ein mehr oder weniger absolutes Horrorrennen fabriziert, mit nur Platz 18 keine Punkte geholt, das letzte Mal auch schon mit Platz 9, nur so lala. ja, und da gerät man dann ins Hintertreffen und vielleicht auch so ein bisschen in so einen Negativstrudel. Und bei Johan Mir ist das eben überhaupt nicht der Fall. Und insofern würde das jetzt ein fehlender Sieg für mich nicht schmälern, wenn er den Titel holen würde.
Gerald, siehst du es ähnlich?
Ja, ich sehe es eigentlich auch ähnlich. Weil ich finde, wenn jetzt einer von den WM-Favoriten wegen einem positiven Corona-Test jetzt ein, zwei Rennen verpassen würde, dann wäre das schon ein unnatürlicher Einfluss von außen auf die WM. Ja, das wäre dann schon etwas seltsam, finde ich. Aber solange die Saison jetzt so normal fertig läuft, auch wenn sie nur in Europa stattfindet, ja, da wurde ja auch diskutiert, ist es eine richtige Weltmeisterschaft. Ich finde schon, ja, wenn jetzt die Saison normal zu Ende läuft, ist es okay. Und am Ende wird zusammengerechnet, wer die meisten Punkte hat, hat gewonnen. Ja, das ist die ganz einfache Rechnung. Und wir haben schon öfters Weltmeisterschaften erlebt, auch in der Formel 1, dass der Fahrer, der die meisten Rennen im Jahr gewonnen hat, am Ende nicht Weltmeister wurde, weil er zu viele Nuller hatte oder was auch immer. Wer am Ende die meisten Punkte hat, ist Weltmeister. Punkt. Egal, wie viele Rennen du gewonnen hast oder ob du kein Rennen gewonnen hast. Ich glaube, das spielt im Endeffekt für die Wertigkeit keine Rolle.
Also mir aktuell mit 6 Punkten Vorsprung vor Quartararo in der Pole Position.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Zwischen die beiden Suzukis hatte sich jetzt am Wochenende in Aragon ein Mann auf der Honda gequetscht, der ja so ein bisschen belächelt wurde, als er den Job bei Honda gekriegt hat. Alex Marquez, da wurde gesagt, naja, Vitamin B, das ist der kleine Bruder von Marc Marquez, deshalb hat er diesen Platz da vielleicht auch gekriegt. Man hat ihm nicht so viel zugetraut. Und Gerald, du hattest eben auch schon gesagt, das hat er widerlegt, dieses Vorurteil, weil er beim letzten Rennen dann in Le Mans auf nasser Piste gewonnen hat, jetzt nochmal in aufs Podium gefahren ist, jetzt nochmal auf trockener Piste das bestätigt hat. Was macht ihn jetzt in dieser Phase der Saison so stark, dass er da auch so konstant unterwegs ist, ganz egal welche Bedingungen das ist? Ist das, dass er sich jetzt akklimatisiert hat?
Ja, du sagst es richtig. Ja, also in Le Mans war das schon ein Riesenrennen von ihm mit Platz 2. Aber da konnte man natürlich sagen, ja, es hat geregnet, es waren spezielle Umstände. Alex Marquez war schon in den kleinen Klassen im Regen immer wieder gut unterwegs. Und jetzt hat er das im Trockenen gezeigt. Ja, also der Speed war einfach irre. Der war im Prinzip der schnellste Mann im Feld. Aber während eben die Suzuki schon am Anfang vorne dabei waren, musste er es halt wieder aufholen. Ja, wenn der jetzt auch aus der ersten oder zweiten Reihe gestartet wäre, dann hätte er vielleicht gewonnen. Ja, also das muss sein Anspruch sein, jetzt für nächstes Wochenende aus den ersten beiden Startreihen zu starten, weil dann kann er wirklich gewinnen. Ja, also das ist jetzt nicht ausgeschlossen. Und interessant ist natürlich, und das ist die entscheidende Frage, warum ist Alex Marquez plötzlich so stark? Weil vor einigen Wochen ist er außerhalb der Punkteränge ins Ziel gekommen und war ihm nirgendwo und jeder hat gefragt, was ist da los? Ja, und plötzlich ist der Knoten geplatzt und er ist so extrem stark. Und ich habe gestern nach dem Rennen mit dem Stefan Pradl gesprochen, mit seinem Teamkollegen. Und der Stefan hat gesagt, dass er an diesem Wochenende, also er hat schon die Wochenende davor mal gesagt, ja, sie müssen radikal umdenken, wie sie das Motorrad einstellen und abstimmen müssen. Und er hat jetzt an diesem Wochenende eine ganz radikal andere Abstimmung ausprobiert. Da musste er sich aber noch besser dran gewöhnen, speziell fürs Gefühl fürs Vorderrad und so. Und deswegen war das Qualifying beim Stefan nicht so gut. Im Rennen über die Distanz hat er gesagt, das war gut, das war ein Schritt in die richtige Richtung. Und es scheint, dass die Honda nur in diesem Setup-Fenster momentan gut funktioniert, im Zusammenspiel mit dem neuen Michelin-Reifen, mit der neuen Konstruktion beim Hinterreifen. Aber damit der Stefan noch einen Schritt machen kann, hat er gesagt, muss er ein bisschen mehr riskieren noch und ein bisschen mental noch mehr ans Limit gehen. Und wenn du dann diese Grenze überschreitest, dann bist du mit dieser Honda, mit dieser Abstimmung schnell. Mhm. Warum ich das jetzt so ausführlich so vom Stefan erzählt habe, dass der Stefan gesagt hat, der Alex Marquez arbeitet seit Misano schon mit dieser Abstimmung, mit dieser radikal anderen Abstimmung. Und da Dann haben sie sich Schritt für Schritt herangetastet. Kleinigkeiten noch probiert, das ist mal ein bisschen gut gegangen, das ist ein bisschen schlechter gefallen und haben dann dieses Puzzle zusammengebracht. Ja. Gleichzeitig sagte Stefan, dass der Alex Marquez jetzt mittlerweile die Honda viel, viel besser versteht und das Selbstvertrauen ist auch gewachsen. Und das in Summe ist eigentlich die Erklärung, warum es jetzt auf einmal der Alex Marquez so extrem stark ist. Ja.
Juliane, setzt sich das dann fort, dieses Selbstvertrauen, das kann man dann ja auch konservieren.
Ich glaube schon, dass das nochmal ein zusätzlicher Boost ist und man sieht ihm auch an, dass er einfach sich viel freier auf dem Motorrad bewegt, viel mehr attackieren kann, als es vorher der Fall war. Aber er sagt natürlich auch selber, jetzt angesprochen auf das zweite Aragon-Wochenende, naja, es ist leichter, sich zu verbessern, wenn man vorher 14. war, als wenn man jetzt Zweiter geworden ist. Und ja, die nächste Stufe wäre natürlich der Sieg, aber er weiß auch, die anderen werden genauso an ihrem Setup und an ihrer Pace arbeiten, gerade die Yamahas mit der Erfahrung jetzt im ersten Rennwochenende, um in Aragon 2 dann eben besser abzuschneiden. Also er macht sich da auf einen noch härteren und engeren Kampf gefasst. Aber er hat auf jeden Fall bewiesen, dass er es genauso auf trockener wie auf nasser Strecke drauf hat. Und ja, dass wir dieses Jahr überhaupt auf trockener Strecke nochmal einen Marquez auf dem Podium sehen, das hat ja vor ein paar Rennen keiner zu träumen gewagt. Und dass es jetzt der kleine Bruder von Marc Marquez ist, der so abliefert und die Kritiker Lügen straft, ist schön anzusehen, freut mich extrem für ihn und zeigt auch, dass man insgesamt bei Honda da, auch wenn klar ist, dass er nächstes Jahr nicht mehr im Werksteam fahren wird, sondern bei LCR viel Vertrauen in den Rookie setzt und ihm da alle Unterstützung bietet, die er braucht. Und das lohnt sich ja offenbar. Und man muss sagen, insgesamt zeigt die Formkurve bei Honda so ein bisschen nach oben. Cal Crutchlow ist ja aus der ersten Startreihe gestartet, hatte dann leider Kupplungsprobleme, ist weit zurückgefallen. Man weiß nicht, was für ihn im Rennen möglich gewesen wäre. Takaki Nagagami mit Platz 5 wieder ein super Ergebnis eingefahren. Wieder in Top 10 Platz. Also er war in dieser Saison nie schlechter als 10. Er ist neben Joan Mir eigentlich der konstanteste Fahrer, ist jetzt glaube ich auch in der WM auf Platz 5. Also die Saison hat sich doch noch zum Positiven entwickelt für Honda, auch wenn das große Zugpferd der vergangenen Jahre mit Marc Marquez fehlt.
Negativ dagegen, du hast ihn vorhin auch schon angesprochen, Quartararo, der ist ja am Ende, du hast es gesagt, 18. geworden, bei diesem Rennen fast 21,5 Sekunden Rückstand dann auf die Spitze gehabt. Was war bei dem los in diesem Rennen? Was hat ihn so gebremst?
Also man muss ja sagen, es sah ganz am Anfang gar nicht so schlecht aus. Da lag er ja mit seinen Yamaha-Kollegen in den Top 3. So die ersten drei Runden dachte man, ja, das kann was werden. Und dann auf einmal fiel er wirklich wie so ein Stein jede Runde weiter zurück. Und man war sich nicht wirklich sicher, okay, hat er jetzt einfach nur Grip-Probleme, haut was mit den Reifen nicht hin oder ist es vielleicht doch irgendwie eine körperliche Beeinträchtigung? Er hatte ja diesen schweren Sturz, hatte sich die Hüfte angeschlagen, da war man sich jetzt nicht so ganz sicher, ist er topfit? Das hat ihn aber tatsächlich nicht beeinflusst, wie er am Ende gesagt hat, sondern es lag am Reifen. Also er hat gesagt, ab Runde 3 ist der Druck im Vorderreifen in die Höhe geschnellt und außer Kontrolle geraten und das Motorrad wurde damit eigentlich für ihn unfahrbar. Also er hat das dann irgendwie noch ins Ziel gerettet, leider unbelohnt, weil ohne Punkte. Nichtsdestotrotz muss man ihm zugutehalten, dass er nicht einfach an die Box gefahren ist. Also er hat es versucht. So ganz erklären konnte er sich das Problem nicht. Das wird man jetzt sicherlich im Team bei Petronas und auch zusammen mit Michelin für das nächste Rennwochenende genau analysieren, was da das Problem war. Natürlich für ihn bitter, weil es ja schon im Regen von Le Mans nicht so gut lief. Jetzt ein kompletter Nuller, die WM-Führung verloren. Ja, also er wird sicherlich versuchen, das so gut wie möglich aufzuarbeiten, um in Aragon so ein Drama in der zweiten Runde zu verhindern.
Technisches Problem, dann offensichtlich was gelöst werden muss. Gerald, glaubst du, das kriegen die in den Griff und vor allen Dingen lässt sich Quartararo da vielleicht auch nicht zu sehr dann von beeinflussen, dass er dann das nächste Rennen dann letztlich auch sich von solchen Gedanken dann auch frei machen kann, dass er da nicht irgendwie jetzt was nachbehält von solchen Rückschlägen?
Also ich denke schon, dass man die Ursache finden wird und dann nächstes Wochenende darauf reagieren wird. Sollte dann eigentlich kein Problem sein. Wir wissen jetzt nicht, ob es am Reifen lag, ob da irgendein Produktionsfehler oder was auch immer war oder ob einfach die Abstimmung nicht ganz korrekt war, weil die Temperaturen waren ein bisschen höher als im Training. Also da müssen wir warten, was das Team und Michelin als Ursache für diesen hohen Druck im Reifen uns sagen wird. wie er mit dem psychologischen Druck umgeht, das ist schon eine interessante Geschichte, weil seine Saison ist wirklich eine komplette Achterbahnfahrt. Ja. Ich meine, zuerst, er galt als der Herausforderer von Marc Marquez für diese Saison. Ja. Er hat die ersten zwei Rennen gewonnen, hat Anfang des Jahres den Werksvertrag für Yamaha bekommen. Marquez fällt aus, damit rückt er quasi nicht vielleicht in die unbedingte Favoritenrolle, aber doch zum Kreis der Favoriten. Und danach ging es schon mal nicht mehr so gut los bei den nächsten Rennen. Dann hat er in Barcelona gewonnen und hat dann gemeint, ja, das war sehr emotional, weil die schwierigen Wochen davor, die haben schon ein bisschen genagt am Selbstvertrauen und so weiter. Jetzt hat er wieder zwei sehr schwierige Wochenenden, die teilweise gar nicht mal auf ihn selbst zurückzuführen sind, weil wenn es in Le Mans trocken gewesen wäre, hätte er um einen Sieg kämpfen können. Es hat geregnet kurz vorm Start, war sein erstes Regenrennen, hat sich ein bisschen schwer getan und noch ein paar Punkte mitgenommen. Jetzt war er eigentlich auch ein Kandidat fürs Podium und dann ist der Reifendruck aus welchen Gründen noch immer zu hoch und er konnte einfach nicht mehr bremsen, gescheit die Linie halten. Also es waren jetzt, sagen wir mal, zwei schwierige Rennen, die ein bisschen außerhalb seiner eigenen Kontrolle sind. Und die Frage ist halt, wie gehst du damit um? Ja, wenn du gleichzeitig siehst, Suzuki ist einfach extrem stark, John Mir macht überhaupt keine Fehler. Ja, ich meine, im Training in Aragon ist Quadro auch ziemlich heftig gestürzt, hat sich die Hüfte geprellt, ja, ist dann auf einer Krücke gegangen. Ja, also das war schon heftig und er wird sicher jetzt vor allem auch die Tage danach spüren, ja, vor allem beim Schlafen, wenn es dich umdrehst und so, also das war schon heftig und das sind auch so kleine Dämpfer, die muss man auch psychologisch verarbeiten, ja, und wenn du die Zähne zusammenbeißen musst, ja, und dich auch mit Schmerz ein bisschen quälen musst. Gleichzeitig, John Mir macht einfach keine Fehler, ich kann mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht erinnern, wann der das letzte Mal irgendwann gestürzt ist, auch im Training, ja, interessant fand ich, dass Quartararo nach dem Rennen gesagt hat, der Druck ist gar nicht bei ihm, weil er ist erst in seiner zweiten Saison, er ist kein Werksfahrer, der Druck liegt auf den Werksfahrern und so. Ja, stimmt schon irgendwie, aber trotzdem ist er einfach seit Anfang des Jahres einer der Mitfavoriten. Mhm. Ja, also es wird spannend, ja, wie er mit dem Druck umgeht. Und natürlich klar ist, er braucht jetzt nächstes Wochenende ein gutes Ergebnis, was unter normalen Umständen Top 5 wären auf jeden Fall drin gewesen und das muss er nächstes Wochenende auf jeden Fall auch ins Ziel bringen.
Dann gucken wir noch auf einen weiteren, beziehungsweise ein weiteres Team, auf eine weitere Marke, die unter Wert sich vielleicht auch geschlagen hat an diesem Wochenende. Also nicht nur der Mann auf Yamaha, über den wir eben gesprochen haben, sondern, Juliana, auch die Ducati-Fahrer blieben ja doch hinter den Erwartungen eigentlich zurück. Dovizioso als Siebter noch der Beste. Was war bei denen los?
Ja, für die lief es schon seit den Trainings wirklich nicht so toll. Ich glaube, denen haben am meisten die kühlen Temperaturen zu schaffen gemacht. Und da es die ganzen Trainings über wirklich sehr kalt war und erst im Rennen auch durch die Verschiebung um eine Stunde nach hinten ein bisschen wärmer wurde, hat da natürlich auch so ein bisschen die Basis für die Bedingungen gefehlt. Man hat sich da in den kühlen Bedingungen mehr oder weniger rumgequält und erst im vierten freien Training dann so ein bisschen auf das Rennen mit erwartbar wärmeren Temperaturen hinarbeiten können. Am Ende des Tages hatten sie dann mit einem sehr hohen Reifenverschleiß zu kämpfen und hinzu kam natürlich bei Andrea Dovizioso von Startplatz 13, muss man sich dann eben auch erstmal durchs Feld prügeln. Das, ja, ist dann, was den Reifenverschleiß angeht, noch das zusätzliche Übel. Er hat sich dann noch bis auf Platz 7 vorgekämpft, so ein bisschen Schadensbegrenzung. Und sein Glück ist eben auch, dass mit Alex Rins jetzt wieder einer gewonnen hat, der im unmittelbaren WM-Kampf an der Spitze nicht so die große Rolle spielt. Fabio Quartararo wiederum ist relativ weit hinten gelandet. Dadurch ergeben sich jetzt für Dovizioso nicht so große Verluste. Tatsächlich hat er, glaube ich, sogar ein paar Pünktchen gut machen können. Also da ist immer noch alles offen, mehr oder weniger. Aber wie gesagt, wenn es so weitergeht und er immer so um die Top 5 oder Platz 7 herumdümpelt, dann wird das natürlich nichts mit dem Titel. Also er muss einfach auch mal wieder aufs Podest fahren oder bestenfalls einen Sieg. Aber darauf deutet im Moment nichts hin, weil da einfach auch schlichtweg das Tempo fehlt.
Wie ist deine Prognose da für die Ducati, Gerald, für die nächsten Wochen, für die ausstehenden 4 Rennen, Tempo fehlt?
Ja, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, ob ein Weltmeistertitel ohne Sieg gleich viel wert ist oder nicht. Ja. Und wenn du dir jetzt die bisherige Saison von Andrea Dovizioso ansiehst, er hat zwar ein Rennen gewonnen, Aber alle anderen Rennen waren durchwachsen und eigentlich für seine Ansprüche schlecht. Ja. Also wenn jetzt er Weltmeister werden würde, um sagen wir einen Punkt vor John Mir, hätte er sich dann wirklich mehr verdient, ja, weil er hat ein super Rennen gehabt und sonst waren sie alle schlecht. Und auf der anderen Seite, John Mir zeigt sehr viele sehr starke Rennen, es fehlt halt der Sieg. Also ist eine interessante Diskussion, über die man wahrscheinlich ewig philosophieren kann, aber mit der derzeitigen Performance ist es halt für Ducati nicht besonders gut. Er macht sich Hoffnungen, weil nächstes Wochenende soll es ein bisschen wärmer werden in Aragon laut Wettervorhersage. Mhm. Ob das wirklich der Fall sein wird, bleibt abzuwarten. Ob sich Ducati dann wirklich deutlich steigern kann, bleibt abzuwarten. Wir haben bisher bei den Doppelrennen gesehen, dass das zweite Wochenende meistens schneller war von allen Teams. Also da haben meistens alle was noch gefunden. Also selbst wenn Ducati was findet, kann es trotzdem wieder nur ein siebter Platz werden, wenn alle anderen auch ein bisschen besser werden. Und anschließend kommt Valencia. Das ist eine Strecke, die jetzt Ducati nie so perfekt gelegen ist. Sie haben dort auch Rennen gewonnen, aber es ist keine Paradestrecke für Ducati. Also im Vergleich Suzuki und Ducati würde ich schon ja sagen, dass es die Strecke mehr Suzuki entgegenkommt. Und ich glaube, die Perspektive ist schwierig, ja, weil mit dem Speed kannst du eigentlich nicht Weltmeister werden.
Und Juliane, was ist mit KTM los gewesen? 11. Platz für Binder, bestes Resultat für einen KTM-Fahrer, auch eher unter den Erwartungen, oder?
Absolut, also Anspruch ist natürlich unter die Top 10 zu kommen. Das hat in diesem Rennen niemand geschafft. Binder, wie du sagtest, bester Fahrer auf Platz 11, hat am Ende noch den eigenen Teamkollegen mit Pol Espargaro überholt. Der hatte tatsächlich wohl gegen Rennende so ein kleines Scharmützel mit Danilo Petrucci, ist ihm wohl hinten reingefahren. Hat zumindest Petrucci gesagt, wir haben es in den TV-Kameras leider nicht gesehen, es wurde nicht eingefangen. Petrucci hat es aufgrund dieser Kollision dann noch nach hinten durchgereicht. Pol Espargaro wohl nicht so wirklich tangiert. Er ist dann ja hinter Binder als 12. ans Ziel gekommen, aber der Anspruch ist natürlich ein anderer. Interessant war, dass KTM anders als ja, viele Konkurrenten tatsächlich vorne nicht den Medium-Reifen verwendet hat. Normalerweise gehen die ja am Vorderrad immer eine Stufe härter, aber hatten sich wohl bei den Temperaturen ein bisschen mehr vom Softreifen erhofft. Das ist jetzt nicht so wirklich aufgegangen. Da wird man sicherlich für das zweite Rennwochenende auch nochmal in die Analyse gehen. Bei wärmeren Temperaturen wäre dann eh der Medium-Reifen, der Reifen der Wahl und vielleicht geht dann da ein bisschen mehr. Aber das war auf jeden Fall nicht das Ergebnis, was sie sich erhofft hatten.
Also auch da muss noch ein bisschen aufgearbeitet werden für das zweite Rennen dann am nächsten Wochenende.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wir sind eingestiegen in unsere MotoGP-Sendung mit einem, der nicht dabei war, mit Valentino Rossi. Wir müssen jetzt auch nochmal über einen sprechen, der auch nicht dabei war, der ja schon länger nicht dabei ist. Andrea Iannone nämlich. Letzten Herbst, für alle die es noch nicht mitgekriegt haben, beziehungsweise einfach um den Kontext herzustellen, wurde ja im Laufe des Grand Prix von Malaysia bekannt, oder da hat er dann eine Substanz, die laut Dopingreglement verboten ist, zu sich genommen über verunreinigtes Fleisch. So sagt er selbst. Das wurde auch ja festgehalten. Trotzdem wurde er gesperrt wegen Dopings. Gegen dieses Urteil kämpft er gerade an. Gerald, wie ist denn da der aktuelle Stand? Wie ist da die aktuelle Entwicklung?
Ja, am Donnerstag, dem 15. Oktober, gab es die Verhandlung vom Internationalen Sportgerichtshof. Iannone will einerseits erreichen, dass seine 18-monatige Sperre aufgehoben wird. Auf der anderen Seite fordert die Welt-Anti-Doping-Agentur die Höchststrafe von 4 Jahren. Am Donnerstag war die Verhandlung, die soll 11 bis 12 Stunden gedauert haben insgesamt. Und eigentlich haben wir erwartet, dass wir dann nicht am gleichen Tag, aber vielleicht in den Tagen danach ein Urteil bekommen, ja, dass das verkündet wird. Und am Freitag gab es dann lediglich die Meldung, dass sich jetzt die ganzen Richter dort, die mit der Sache befassen werden, und bis Mitte November wird man eine Entscheidung verkünden. Es wurde kein genaues Datum genannt, sondern spätestens Mitte November soll es dann ein Urteil geben. Mhm. Das ist natürlich für Iannone extrem bitter und auch für Aprilia natürlich, ja, weil im Prinzip heißt das, dass er in dieser Saison, selbst sollte er freigesprochen werden, ja, was wir wissen ja nicht, wie das Urteil aussehen wird, sollte er freigesprochen werden, dann könnte er in dieser Saison praktisch nicht mehr fahren, weil Portimao ist auch Mitte November. Und natürlich die Planungen für das nächste Jahr sind natürlich auch on hold, ja, weil steht Iannone nächstes Jahr überhaupt zur Verfügung? Weiß man nicht. Braucht Aprilia einen Ersatz? Weiß man nicht, ja. Mhm. Also viele, viele Fragezeichen. Und wenn wir zurückblicken auf den Frühling, ja, wo Iannone diese Klage vom Internationalen Sportgerichtshof eingereicht hat, um eben gegen seine Sperre zu kämpfen, hat man damit gerechnet, dass man im Juni, Juli, spätestens im August ein Urteil hat, ja, und er vielleicht die ersten 3-4 Rennen verpasst, sollte er freigesprochen werden. Und jetzt sind wir schon bei Mitte November und wissen immer noch nichts, ja. Also das ist schon dann ziemlich hart für ihn, ja, und auch für Aprilia natürlich.
Juliane, was macht die Entscheidungsfindung da so kompliziert? Warum zieht sich das alles so hin?
Naja, man muss ja quasi den Beweis erbringen, dass er das unwissend zu sich genommen hat, diese verbotene Substanz. Man plädiert ja so ein bisschen auf Lebensmittelkontamination. Zu dem Zeitpunkt befand man sich ja in Asien und hat da wohl in einem Restaurant gegessen, irgendein Steak, und das war womöglich eben kontaminiert. Tatsächlich waren die festgestellten Werte relativ gering. Aber wir wissen auch, dass die internationale Dopingagentur da eben keinen Spaß versteht und eben sagt, man muss wissen, was man zu sich nimmt. Und wenn man nicht sicher gehen kann, dass das, gerade wenn man eben Athlet, Sportler ist, dass das nicht kontaminiert ist, dann darf man es nicht zu sich nehmen. Und ja, das ist mehr oder weniger so ein bisschen so eine Pattsituation. Nichtsdestotrotz hat April ja immer noch die Hoffnung, dass sich das irgendwie zum Positiven klärt. Ich habe so den Eindruck, je länger sich das zieht, umso schwieriger wird's. Also ich bezweifle, dass das tatsächlich noch ein gutes Ende findet. Und das ist natürlich zum einen für Iannone bitter und zum anderen auch für Aprilia, die ihm immer noch die Treue halten, was einerseits bewundernswert ist und für sie als Team spricht. Andererseits will man natürlich sich auch langsam für die nächste Saison aufstellen und zögert die Fahrerentscheidung da immer noch so ein bisschen hinaus. Wobei man sagen muss, ich meine, selbst wenn Iannone freigesprochen wird und zurückkommen kann, der ist halt ein Jahr aus dem Training. Wie gut ist er noch? Wie schnell kommt er wieder rein? Und man hätte ja zum Beispiel mit einem Cal Crutchlow, der bei Honda raus ist und sich für April ja schon sehr offensiv angeboten hat, einen sehr erfahrenen Piloten, der dem Team sicherlich auch viel geben könnte. Und man verspielt das eben mit dieser Warterei auch so ein bisschen. Mhm. Eine schwierige Situation. Man hofft schon, dass es noch irgendwie gut ausgeht, aber ehrlich gesagt, bei mir schwindet die Hoffnung, dass es tatsächlich noch passiert.
Schuldspruch, Gerald, wäre das sowas wie, ja, vielleicht auch das Karriereende dann für Iannone?
Ja, wahrscheinlich, denke ich schon. Ich meine, man müsste natürlich dann abwarten, wie lange er dann gesperrt wäre. Ja, wäre es jetzt nur würde jetzt nur die 18-monatige Sperre bestätigt werden bis Mitte Juni nächsten Jahres, gäbe es dann vielleicht eine Chance, dass er 2022 wieder zurückkommt, wobei natürlich auch die Jugend drängt in die MotoGP, ja. Also die Plätze sind nicht so frei verfügbar, ja. Und das wartet Aprilia auf Iannone, aber ewig werden sie auch nicht warten. Und sollte es wirklich die Sperre von 4 Jahren geben, dann ist natürlich die Karriere vorbei, ja. Auf der anderen Seite, er hat ja auch schon ein kleines anderes Standbein, der betreibt eine Sushi-Bar in seiner Heimatstadt in Italien. In Lugano hat er eine Disco mit 2 anderen Personen zusammen jetzt. Also er hat da auch andere Beschäftigungen abseits des Rennsports, ja, die ihm ja auch taugen. Wenn man sich so sein Instagram-Profil anschaut, dann ist er ja auch ein Fashion-Typ, ja, und interessiert sich da auch für andere Themen abseits des Rennsports.
Solange dann im Sushi keine Verunreinigungen drin sind, alles gut. Lass uns noch auf die beiden kleineren Serien eingehen. Lass da nochmal gucken, was beim Moto 2 zum Beispiel war. Los auf Kalex gewinnt vor Bastianini und Martin. In der Gesamtwertung Bastianini 155 Punkte, Lowe's 153 und Marini mit 150. Juliane, da ist alles sehr, sehr eng. weiter.
Absolut, aber man muss sagen, der die WM angeführt hat, bevor das Rennen stattgefunden hat, war ja ein Luca Marini. Und für den lief es wirklich schlecht. Er ist nämlich sehr früh im Rennen ausgeschieden, auf Platz 6 liegend. Man weiß jetzt nicht, hätte er um die Spitzenplätze mitkämpfen können. Er ist eigentlich immer relativ gut dabei. Also ein Top-5-Ergebnis hätte das sicherlich werden können. Früher Sturz, konnte nicht mehr eingreifen und ist jetzt natürlich in der WM so ein bisschen ins Hintertreffen geraten und besonders bitter auch sein Teamkollege aus dem Team von Valentino Rossi, Marco Visecchi, ist gestürzt. Der tatsächlich gegen Ende hin in Führung liegend auch noch. Also er hat den Sieg Lowe's so ein bisschen geschenkt. Beide in Kurve 2 gestürzt, also der ersten rechts in Unfallschwerpunkt an dem Wochenende. Vielleicht haben sie es da einfach ein bisschen zu leichtsinnig angegangen. Natürlich bitter fürs Team und bitter auch für Besecki mit Blick auf die WM, denn der lag da auch nicht so schlecht, ist jetzt auch zurückgefallen. Und beide haben so ein bisschen doppelt gelitten, weil Bastianini zum Schluss noch Jorge Martin abfangen konnte und Zweiter geworden ist. Und ja, der ist jetzt WM-Führender und Lowe's liegt mit seinem zweiten Sieg in Folge jetzt auch total im Titelrennen. Also es wird nochmal richtig spannend hinten raus und ich bin auch sehr erwartungsvoll und gespannt, wie die beiden Teamkollegen aus dem Rossi-Team diesen Doppelausfall verdauen und ob sie es in Aragon 2 besser hinkriegen als dieses Mal.
Besser hinkriegen kriegt es hoffentlich auch Gerald Marcel Schrötter hin, 15. Platz im ersten Rennen.
Ja, also die schwere Phase setzt sich da fort. Tom Lüthi war jetzt auch nicht so viel besser unterwegs. Ja, und sie finden einfach insgesamt nicht den richtigen Klick bei der Abstimmung. Es passt halt insgesamt nicht alles zusammen. Und Schrötter hat nicht das richtige Gefühl, war auch ein bisschen ratlos. Sie haben jetzt noch ein Wochenende, um es besser zu machen. Ja, aber wir hoffen wirklich, dass sie noch irgendwas finden, damit sie zumindest die Saison jetzt noch besser abschließen können. Es steht ja jetzt auch fest, dass der Marcel nächstes Jahr für Intact fahren wird. Und nächstes Jahr muss es auf jeden Fall deutlich besser wieder laufen. Ja, weil dieses Jahr war außer kleinen Highlights und einem Podestplatz eigentlich nix, ja. Also bleibt wirklich nur zu hoffen, dass sie irgendwie einen Weg finden jetzt am zweiten Aragon-Wochenende.
Drücken wir natürlich die Daumen aus deutscher Sicht. Moto3-Rennen, Juliane Masia auf Honda vor Binder KTM und Fernandes KTM. Wie beurteilst du diesen Zieleinlauf? Masia, der beste von den drei genannten in der WM-Wertung, als Sechster, aber auch schon ziemlich weit weg.
Ja, aber ein cooles Rennen auf jeden Fall von ihm. Er ist ja nur von Startplatz 17 ins Rennen gegangen und hat eine echt starke Aufholjagd gezeigt. Am Anfang sah es ja so aus, als ob das ein Durchmarsch von Raúl Fernández wird. Der ist von der Pole gestartet und hat das Rennen eigentlich bis zum Schluss relativ souverän angeführt, auch wenn immer mal Druck von hinten kam, aber er konnte sich relativ gut behaupten und dann konnte Masia zu dieser Führungsgruppe irgendwie wieder den Anschluss herstellen und hat dann Fernandes attackiert, glaube ich, in der drittletzten Runde zum ersten Mal die Führung übernommen und dann haben sich beide immer wieder gegenseitig behakt und dann in der Schlussrunde auf der Gegengeraden ist er vorbeigezischt und hat sogar noch den Binder mit sich gezogen und Fernandes ist dann leider nur Dritter geworden, aber er hat sich trotzdem gefreut, weil es war der erste Podestplatz für ihn und deswegen war der Jubel auch bei ihm groß, auch wenn es für den Sieg nicht gereicht hat. Also insgesamt ein spannendes Rennen bis zum Schluss für die Moto 3 ja immer sehr prädestiniert, solche Rennen.
Das auf jeden Fall. Gerhard, was war denn mit den Führenden in der Gesamtwertung, in der WM-Wertung, Arenas, Ogura und Vietti? Die fuhren ja eher hinterher, wenn man so aufs Klassement guckt.
Naja, Arenas hat schon mitgemischt vorne in der Spitzengruppe und es hat ihm ja auch nur eine halbe Sekunde gefehlt auf den Sieg. Aber er hat sich irgendwie in der letzten Runde nicht richtig positioniert und hat eben die Chance aufs Podest verloren. Ja, aber er war vorne dabei. Vietti war in der Verfolgergruppe dabei, ist okay, ja, konnte aber nicht ganz vorne mitmischen mit der Spitzengruppe, aber das größte Sorgenkind ist beim WM-Kampf eigentlich Ayogura, weil seit drei Rennen geht bei ihm eigentlich nichts. Ja, das fängt schon im Qualifying an, wo er schlechte Startpositionen hat und dann ist er meistens in der Gruppe dabei, die gerade mal um den letzten WM-Punkt kämpft. Ja, also da ist seit drei Rennen, geht bei ihm gar nichts mehr. Warum das so ist, wissen wir ehrlich gesagt nicht. Also irgendwo ist da der Knoten bei ihm drin. Und es ist halt seltsam, weil in Barcelona, okay, du hast mal ein Rennen, wo du dich echt schwer tust auf einer Strecke. Dann kam Regen in Frankreich. Okay, es regnet. Außertourliche Geschichte. Aber jetzt dann auch wieder nur zwei Punkte in Aragon im Trockenen. Ja, also wenn das nächstes Wochenende bei ihm wieder so schlecht ist, jetzt unter Anführungszeichen, und Arenas wieder in der Spitzengruppe mitfährt und in den Top 6 ins Ziel kommt, sagen wir mal, dann ist das schon eine Tendenz, ja, die wieder für Arena spricht, ja, und ich denke schon auch, dass er insgesamt der Favorit auf dem WM-Titel ist, ja.
13 Punkte aktuell sein Vorsprung nach 11 von 15 Rennen in der Moto3-Klasse. Ja, das war's mit Schräglage für die heutige Ausgabe. Wir sind ja schon nächste Woche wieder für euch da. Dann blicken wir natürlich auf das zweite Rennen in Aragon in den Klassen zurück und werden euch da auf den aktuellen Stand bringen in dem Bereich des Motorradsports. Vielen Dank an die beiden Kollegen, an Juliane Ziegengeist und Gerald Dirnbeck von unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com. Bis nächste Woche.
Ja, bis dahin. Tschüss.
Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Schräglage. Der Talk zur Motorrad-WM. Mit Andreas Thies und den Experten von motorsporttotal.com auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.